Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast von und für die Tech-Savvy C-Suite in Deutschland. Ich freue mich heute ganz besonders, Tobias als Gast dabei zu haben. Du bringst ganz spannende Themen mit und die möchte ich natürlich mit dir besprechen. Mein Name ist Felix Zirpel, Geschäftsführer der DVC in Frankfurt, DVC für IT-Beratung und Softwareimplementierung. Und freue mich, mit dir einzusteigen, weil wir haben einige Überschneidungspunkte gehabt, auch in unseren so persönlichen Karrieren.
Ja.
Erst nochmal herzlich willkommen, Tobias, und möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, genau. Mein Name ist Tobias Schnorr. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Letzte, wo ich gearbeitet habe, war der CTO der CoinAnalyst UG.
Das ist was?
Das ist ein Unternehmen, was sich mit der Analyse von Kryptowährungen beschäftigt. Wir hatten da sehr viele unterschiedliche Projekte. Zum einen hatten wir so eine riesige Big Data Architektur, die alles in den sozialen Medien gecrawlt hat. Und da haben wir dann so Sachen geschaut von so simplen Dingen, wie häufig wurde heute geschrieben, Bitcoin kaufen, Bitcoin verkaufen. Da kann man dann immer so schöne Schwenkungen sehen. Und da haben wir dann das quasi genutzt, um Indikatoren für Trader zu bauen.
Cool. Ja. Also so ein bisschen Sentiment-Analyse heißt
genau,
das,
ja. Genau, ja.
Sehr cool. Aber vielleicht bevor wir da, ist nämlich super spannend, bevor wir da so tief einsteigen, vielleicht auch noch einen Blick auf deinen Werdegang, weil du hast so viele spannende Themen schon gemacht.
War sehr bunt gewesen. Ja. Genau. Ich hatte jetzt schon so im Prinzip mit 17, 16 Jahren angefangen, bei den ersten Freunde waren es damals noch IT-Support zu machen, wenn da immer was dran war. Und dann kam so irgendwann der erste, hier kannst du mir mal eine Webseite machen. Und es ging dann immer über Empfehlung, Empfehlung ging das weiter. Mit 18 hatte ich dann schon so viele Aufträge, dass ich quasi gezwungen war, mich selbstständig zu machen. Hatte damals das Glück gehabt, dass ich in eine Marktlücke reingerutscht bin, ohne dass ich es gewusst habe, weil ich damals einer der ersten war in Deutschland, die sich mit WordPress, Joomla, also mit den CMS-Systemen, wo heute, ich sag mal, ein Großteil der, zumindest der kleineren Webseiten drauf basieren. Und damals war das zum Beispiel so gewesen, wenn man jetzt für ein Yoga-Studio hat gesagt, hier, ich brauche ein Kursbuchungssystem, konnte man die Erweiterung, so eine Open-Source-Erweiterung für eine 30-Euro-Lizenz kaufen, konnte das ein bisschen modifizieren. Und Agenturen haben das dann halt immer noch selbst gemacht, da ein paar tausend Euro genommen. Genau, da hatte ich dann ganz gut verdient in dieser Zeit, war damals aber, wie das mit 18 halt so ist, noch ein bisschen naiv gewesen, nicht in Marketing investiert, High Life gelebt und so Geschichten. Nach 2, 3 Jahren war der Wettbewerbsvorteil dann wieder vorbei, weil da hatten sich auch die ganzen Agenturen auf die neuen CMS-Systeme eingeschossen. Hab dann noch mal zur Sicherheit eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. War das dann aber auch schon so, dass ich im letzten Lehrjahr diese Ausbildung bei einem meiner eigenen Kunden weitergemacht hatte und hatte dann mit ihm so einen Deal, dass er für die für das Ausbildungsgehalt quasi eine Anzahl von Freistunden kriegt und habe da dann halt auch Vorträge gehalten. Und das war so eine große Fahrschulkette gewesen, die überall in Deutschland Fahrschulen aufgekauft hat. Und da bin ich dann quasi durch Deutschland gefahren, habe die IT dort gemacht, geguckt, dass das alles mit der Webseite stimmt.
Cool.
Und danach daraus dann auch aus dem Geschäft wieder eine Agentur gegründet als kleine UG, hatte da dann auch zwischenzeitlich mal 2 Mitarbeiter gehabt, ein paar größere Webseitenprojekte gehabt. Webdesign-Geschäft ist dann aber immer schwieriger geworden, hatte dann versucht, mich noch...
Darf ich fragen, war das damals schon so, dass man so viel irgendwie auch outgesourced hat und mit vielen Partnern dann gearbeitet hat, wie das vielleicht auch heute passiert? Nearshoring, Offshoring, oder habt ihr das quasi alles selbst gemacht damals?
Ich hatte 2 Projekte gehabt, wo ich tatsächlich dann auch schon outgesourced habe für Programmierer. Also wenn es dann darum ging, so umfangreiche Erweiterungen zu programmieren, das hatte dann schon ganz gut funktioniert in dieser Zeit.
Ja. Genau, ja. Das war aber auch alles auf CMS
genau,
basiert, ja.
Ja, auf den CMS,
cool.
Ja.
Cool. Also hast ganz jung selbstständig, hast dann quasi deine, wie sagt man, akademische Ausbildung gemacht und dann direkt wieder in die Selbstständigkeit.
Genau, ja.
Hat sich ja dann auch so weiter...
Genau, so peu à peu entwickelt dann, genau. Und danach bin ich noch ein bisschen in die IT-Security eingetaucht, weil damals gab es das große Problem, dass so CMS-Systeme, WordPress, Joomla wurden am laufenden Band gehackt. Also
Ja.
auch eine sehr interessante Geschichte, wenn du da nicht den Patch der oder wenn eine Sicherheitslücke rausgekommen ist, du hast nicht den Patch am besten noch am gleichen Tag eingespielt, ging das immer blitzschnell. Hatte da noch mit meinen Entwicklern so ein Tool geschrieben, was auf dem Server genau analysiert, wenn es da irgendwelche merkwürdigen Dateiveränderungen gibt und sowas. Hatte da auch ein paar Kunden gehabt, hab's da aber auch unterschätzt, weil die Webhoster haben dann ziemlich schnell nachgelegt, indem sie die Firewalls immer besser geworden sind. Und heute ist das so, selbst wenn du eine ältere WordPress-Installation hast mit zig Sicherheitslücken, fängt das schon alles die Firewall ab, bevor die überhaupt ausgenutzt werden können, wenn man bei einem guten Webhoster ist. Genau, und im Rahmen dessen habe ich dann meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt von der Cogi AG. Wollten eigentlich auch damit IT-Security gucken, wie man da ein Projekt starten kann. Da ist dann aber rausgekommen, also er ist damals auch sehr stark gewachsen mit seiner Firma, dass er noch, er war so quasi dieser Hardcore-Vertriebler und hat seine ganzen Programmierer damals noch per WhatsApp gemanagt, ohne Projektmanagement. Und dann hat sich das so für mich diese Rolle ergeben, dass ich dann mit ihm geholfen habe, das Team aufzubauen, da ein richtiges Projektmanagement einzuführen, ein bisschen alles nach Scrum aufzubauen, war damals so dieser große Hype, der da gekommen ist. Hab das dann gemacht und danach sind wir auf die Idee gekommen, dass man diese ganzen Social Media Daten benutzen kann, um halt die Kryptokurse zu analysieren oder gucken kann, was da für News sind.
Ja,
Und da dann
ja.
Indikatoren bauen kann.
Und das heißt, da warst du dann durchweg als CTO
Genau, in
oder
der Coin Analyst
technischer.
dann, genau,
Ja,
ja.
ja. Also das ist
Genau.
auch nämlich ganz spannend, weil also als Beispiel von dem Werdegang, wo du ja sehr früh mit Technikthemen Berührung hattest, mit Entwicklung oder mit auch Designthemen und dann quasi dich immer weiter so reingearbeitet hast, aber immer mit einem unternehmerischen Ansatz auch. Also
Ja,
nie
genau.
rein die Technologie bearbeitet, sondern immer auch geschaut, dass daraus ein Unternehmen entsteht.
Genau, ja, dass man gucken kann, wie man da weiterkommt. Ich bin auch so ein großer Fan davon, sich neuen Themen reinzuarbeiten. Bin dann immer so der, der alles verschlingt, was es an YouTube-Videos, Podcasts und so weiter gibt. Das hat immer ganz gut geholfen, dann diese Themengebiete. Also, gerade wenn man noch eine kleine Firma ist, dann kommt man ja selbst als CTO nicht drum rum, auch mal ganz andere Themen zu machen. Ich hatte dann auch im späteren Verlauf sehr viel mit Anwälten zusammengearbeitet, mich eigentlich mehr mit rechtlichen Themen auseinandergesetzt, weil wir da dann auch noch so ein Copy-Trading-Tool gebaut haben, was wir dann auch BaFin lizenziert bekommen haben. Das ist ein ewig langer Papierkrieg, bis sowas funktioniert, ja.
Spannend, genau. Und da hat sich ja auch die Überschneidung von uns ergeben. Ich habe ja auch mal für einen Fintech-Startup erstmal ISO 27001 IT-Sicherheitszertifizierung gemacht, dann BaFin-Antrag als Zahlungsdienstleister. Also das ist schon ganz schön aufwendig und letztlich irgendwann gar nicht mehr so technisch, sondern vielmehr
Plötzlich im Recht dann drin, ja.
bürokratisch
Ja,
eigentlich,
genau,
ja, und
ja.
rechtliche Anforderungen, die man da treffen muss.
Ja.
Das heißt, ja, jetzt hast du mit schon Krypto, deine unternehmerischen Erfahrung und aber auch letztlich Sentimentanalyse ist auch AI.
Ja,
Ne?
genau.
Also ist letztlich, oder Machine Learning, würde man sagen.
Genau, ja.
Ne? Kannst du uns vielleicht da kurz durchführen? Also erstmal Krypto. Damals, ist ja noch gar nicht so lange her, hauptsächlich Bitcoin, Ethereum oder wie breit konntet ihr das dann da streuen?
Wir hatten die Top 20 Coins versucht damals. Die Schwierigkeit ist aber immer, dass du schon bei den kleineren Coins findest du nicht so viele News oder Meinungen im Netz. Es ist auch, also das sind so immer die Herausforderungen, wo wir sind. Das gibt auch im Kryptobereich sehr viel Spam, wo man dann zum Beispiel Bitcoin-Tag, Ethereum-Tag, da werden so diese Größen durchgetaggt, das alles rauszufiltern. So Sachen, dass es dann nicht mit in diese Sentiment-Analyse eingeht, das waren dann da so diese Herausforderungen. Also größte Zeit haben wir uns auch tatsächlich damit beschäftigt, einfach nur diesen Filter zu bauen, der die Sachen erkennt, die wirklich relevant sind, dass es dann wirklich in diese Analyse eingeht.
Ah ja, okay,
Ja.
verstehe. Also so ähnlich wie wenn man jetzt, sag ich mal, nur einen Twitter-Account von Elon Musk verfolgt und da auf der Basis sagt, okay, bei den News wird der Markt so reagieren, da werden wahrscheinlich
Genau,
die Preise
genau.
steigen
Ja.
oder die Preise sinken. Das war euer Ansatz dann?
Das war einer Ansatz von vielen. Also wir haben versucht, mehrere Indikatoren zu bauen. Aber in dem Fall hatten wir auch was. Also dass zum Beispiel alle News wirklich eingesammelt werden, so viele wie möglich. Und dann geguckt wird, wenn jetzt aufgrund dieser vielen News plötzlich ein Preisdrop stattfindet, dass das gespeichert wird. Und wenn man das lange genug macht, kann eine künstliche Intelligenz halt erkennen, da sind jetzt so bestimmte Wörter, so jetzt das letzte Beispiel war zum Beispiel Corona gewesen, wo das dann alles abgestürzt ist. Und dann kann man so Sachen erkennen, wenn dann da wieder Panik gemacht wird, dass die Wirtschaft kaputt geht oder die ganzen News da auf diese, dass man das dann quasi, dieser Algorithmus dann Alarm schlägt, jetzt könnte ein potenzieller Absturz kommen zum Beispiel.
Ja. Und der hat er dann quasi dafür gesorgt, dass automatisch irgendwelche Käufe oder Verkäufe angestoßen wurden? Oder ist das dann wie so eine Notification für den Nutzer?
Wir hatten es als Notification für den Nutzer. Wir haben aber auch nochmal ein Copy-Trading daraus gebaut. Das war das, was ich vorhin erwähnt hatte. Da hatten wir dann zwei Profi-Trader bei uns im Haus gehabt. Die haben dann halt zum einen diese Algorithmen genutzt und haben da dann versucht, so einen Algorithmus, der langfristig Gewinn abwirft. Also man kann das ja auch immer backtesten, nennt man das. Also wie hätte sich dieser Algorithmus jetzt die letzten 3 Jahre verhalten? Hätte er da Gewinn oder Verlust gemacht? Und da hatten wir auch was gebaut. Ist allerdings auch immer eine schwere Geschichte, weil wenn sich sowas Fundamentales ändert, wie jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg, dann ändern sich so grundlegend diese Regeln. Und da muss man diesen Algorithmus quasi schon wieder neu bauen oder neu anlernen. Ja. Das ist immer diese Schwierigkeit, die man dabei hat.
Ja, wiederum quasi testen, backtesten und aber auch reagieren auf sich verändernde Marktbedingungen.
Genau, ja.
Gucken, und dass man ja auch nicht so eine gute, sag ich mal, Testqualität hat. Also das ist das Ergebnis.
Genau, ja. Das in der Test Zukunft wert. Kann immer was Neues passieren, was man noch nicht vorhergesehen hat.
Ja, interessant. Weil auch da haben wir tatsächlich schon prototypisch Sachen gebaut, weil uns auch mal tatsächlich verschiedene Family Offices angesprochen hatten, die gesagt haben, hier alleine Commerzbank, Deutsche Bank, wie heißt es, deren Vermögensverwaltung reichen nicht mehr aus, wir wollen die mal outperformen. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel, weil da sitzen natürlich sehr viele schlaue Leute und auch schon viel gute Technologie, die da eingesetzt wird. Aber in dem Kontext hatten wir eben auch genau diese Ansätze gefahren, gewisse Marktbewegungen, gewisse News zu filtern und dann eben daraus gewisse Regeln abzuleiten. Also aus meiner Sicht durchaus möglich. Vielleicht jetzt nicht auf jeden Wert, auf jede Aktie und auf jedes, sagen wir, Derivat, aber auf sowas wie Goldpreis oder auf sowas vergleichbar vielleicht mit einem Bitcoin oder Ethereum, was sich ein bisschen an marktwirtschaftlichen irgendwie Kriterien orientiert oder auch Änderungen in der Zinspolitik oder in der Inflation, je nachdem.
Ja, da gibt es viele Beispiele.
Finde ich, ist das durchaus eigentlich sehr, sehr denkbar und wird ja auch gemacht. Also es gibt ja auch genügend, die das machen, zumindest für eine Zeit erfolgreich.
Genau, jetzt vor allem mit ChatGPT, da hatte ich auch erst gestern eine News gelesen, dass die das jetzt auch genutzt haben, um Trading-Kurse vorherzusagen oder da auch wieder ziemlich viel in der Entwicklung ist.
Ah ja, da habe ich...
Dass da die ganzen News eingelesen werden.
ChatGPT noch nicht gesehen, aber also noch nicht irgendwo echte Anwendungsbeispiele gesehen. Aber macht natürlich Sinn. Ist da schon irgendwas erfolgreich geworden, oder?
Es soll angeblich ganz gut geklappt haben, aber es standen jetzt keine Details in der News drin. Ist natürlich auch die Frage, ob das dann wirklich in die Öffentlichkeit gerät, wie gut es funktioniert hat, oder die Firmen das dann lieber für sich behalten, wenn sie da das goldene Ei gefunden haben oder so. Ja,
ich glaube, das wird es nie geben. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Und vor allem, dass ihr damals dann schon mit Sentiment-Analysen gestartet seid. Was waren so deine wichtigsten Lessons learned?
Tatsächlich immer wieder frühzeitig in Marketing investieren, vor allem wenn man das Geld hat.
Okay,
Das ist tatsächlich, also gerade wenn man im B2C-Bereich unterwegs ist, hatte ich schon mehrfach gelernt, man kann ein Produkt haben, was noch so genial ist, wenn man da keine gute Marketingstrategie hat, wie man das an den Mann bringt, wie man Käufer findet, wie man diese Funnels aufbaut, wie man da jede Kleinigkeit testet, ob jetzt ein roter oder ein blauer Hintergrund zu mehr Verkäufen führt. dann kann man dann da schneller aufgeschmissen sein. Also weil einfach jeder so eine Reizüberflutung hat. Also man muss ja immer es irgendwie schaffen, da immer wieder in den Fokus zu geraten an verschiedenen Stellen.
Ja, du sagst es, ne? Also B2C, massives Marketing, Bedarf.
Ja.
B2C, totaler Marketingbedarf, Budgets dafür zu haben, in die Breite auch Werbung machen zu können. Und ja gut, B2B ist vielleicht ein bisschen anders, wo es vielleicht noch mehr um einzelne Relationships geht. Aber ja, ohne Verkauf kein Umsatz und dann kann es auch schneller vorbei sein.
Mhm.
Wobei ich auch spannend finde, dass ihr ja euer Produkt sogar, oder nicht das Produkt, aber eure Firma dann sogar an die Börse bringen wolltet oder es auch gemacht habt.
Genau, ja, wir sind in Kanada an die Börse gegangen, war auch der Grund, weil man natürlich für sowas sehr viel Kapital braucht, also allein wenn man so ein paar Server da stehen hat, die die ganzen Social Media Sachen crawlen, das ist schon sehr kostenintensiv. Und dann noch ein paar gute Programmierer zu haben, das verschlingt jede Menge Geld, bevor man es überhaupt mal geschafft hat, ein gescheites Produkt zu bauen, ja.
Ja. Ja, genial. Also auch Wahnsinnserfahrung, dann ein Unternehmen an die Börse zu bringen.
Ja.
Darf ich fragen, also wie habt ihr das dann zu zweit gemacht oder mit Team dann?
Nee, wir hatten ein Team in Kanada, die uns unterstützt hatten und dann auch alles vorbereitet hatten. Also man braucht da von der Diligence allein, braucht man da schon ein paar Leute, die darauf spezialisiert sind auf jeden Fall, ja.
Gut, aber von eurer Seite, sag ich mal, zur Vorbereitung oder den relevanten Input zu geben, das konntet ihr dann machen, aber ihr hattet Berater, die euch dahin geführt haben.
Und halt auch ein enormer Papierkram. Also ich glaube, der Vertrag, um das in die Aktiengesellschaft dann umzuwandeln, zu starten, der war 400 Seiten lang oder sowas. Also das ist echt heftig teilweise. Ja.
Spannend. Ja, ja geniale Erfahrung. Cool. Sehr, sehr cool. Marketingbudget, hast du gesagt, so wichtigstes Lessons learned. Mhm. Ja, noch irgendeinen anderen Tipp an Leute, die Ähnliches vorhaben?
Nicht zu viele Projekte zeitgleich anfangen. Das ist auch immer. Also man hat meistens so eine Idee im Kopf, stellt sich die ganz einfach vor, aber wenn es dann ans Tun geht, ans Ausprobieren, meistens ist ja eher so im Startup, dass die Endidee, die dann funktioniert, meistens ganz anders aussieht als den Ursprung, den man hatte. Genau, da muss man da auch immer wieder analysieren, Kundenumfragen machen, was wollen die Kunden, sind sie zufrieden damit? Genau, und dann nach Möglichkeit bei einem Produkt bleiben, aber halt auch im Hinterkopf haben, wenn es gar nicht funktioniert, dass man da vielleicht wirklich nochmal so einen ganz anderen Ansatzpunkt braucht und dann guckt, wie man es kostengünstig umbauen kann, ja. Das hat auch bei uns sehr, sehr viel Geld verschlungen jedes Mal, ja.
Ja, glaube ich. Wichtiges Lessons learned und kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das geht, glaube ich, jedem Unternehmen so, dass man sich fokussieren muss.
Genau,
und dann nicht sich verzettelt in möglichen irgendwie Rising Stars.
Ja. Genau, ja.
Cool. Ja, wir hatten schon im Vorgespräch über ChatGPT gesprochen und AI. Muss ich sagen, wir schauen auch gerade natürlich, wie wir es für unsere tägliche Arbeit gut nutzen können. Also in der Softwareentwicklung halt vor allem natürlich schon die Erfahrung gemacht, dass man auch mal schnell wie Code reinwerfen kann, um den zu verstehen. Oder sich auch die ein oder andere Research über Google spart, weil man dort eben vielleicht schon Codebeispiele bekommt, wenn man gut danach fragt.
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Erkenntnis geworden, dass die Art der Suche halt eine andere ist.
Verändert sich langsam, ja.
Wenn man jetzt an Google gewöhnt ist, eben ChatGPT richtig zu fragen. Aber ja, das ist jetzt mal in der Softwareentwicklung. Wir haben natürlich auch in anderen Bereichen Copywriting oder
ja,
in anderen,
spannend,
sag ich mal, Tasks, wo es vielleicht um Reproduktion von Inhalten geht. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel mal geschaut, wie man RFPs beantwortet, also Ausschreibungen beantwortet, kennen wir eigentlich sehr gut. Jetzt haben wir ein RFI bekommen, um einfach nur mal Informationen über die Firma abzugeben. Und dann haben wir natürlich auch einfach mal ChatGPT gefragt, was sind denn so eine typische Struktur, um ein RFI zu beantworten, statt ein RFP. Und das sind natürlich dann auch Hilfestellungen, die auch unglaublich effizient sind.
Ja, genau. Und kann dann nochmal auf jeden Punkt extra eingehen, dass er das noch genauer ausarbeitet. Also das kann eine enorme Zeitersparnis sein.
Und wenn man nur fragt, was sind die so klassischen oder die relevanten Inhalte in den einzelnen Kapiteln, und dann eben die eigenen Themen einzuarbeiten. Mhm. Ist ja dann eigentlich eine einfache Übung. Ja. Also das waren so die ersten Themen, die wir natürlich in Recherche, Copywriting, auch ein bisschen in der Entwicklung, da wo es möglich und auch erlaubt ist. Aber ja, kennst du dich da schon ein bisschen oder was sind so deine
Themen? Ich probiere da sehr viel aus, was auch so ein sehr spannendes Feld ist, was noch gar nicht viele wissen. Zum Beispiel bei Copywriting sagen ja viele immer, dass das so einen Standardaufbau hat. Und wenn man so viele Texte gelesen hat, dass man das schon ganz gut erkennen kann, dass es mit einer AI geschrieben ist. Es gibt aber, was viele gar nicht wissen, so diese Möglichkeit mit den Personas. Also man kann zum Beispiel auch ChatGPT sagen, schreib mir das jetzt als den Romanbuchautor Sebastian Fizek zum Beispiel. Und dann kommt ein ganz anderer Schreibstil bei raus, wo das dann nicht mehr so nach AI klingt.
Okay.
Ist auch sehr spannend. Also das ist tatsächlich so ein schöner Trick. Also man kann die AI auch fragen, hast du genug Literatur von dem und dem Autor, um überhaupt so agieren zu können im Vorfeld? Mhm. Und dann kann man das immer ein bisschen ausbauen. Dann kommen so Texte, die halt immer noch dasselbe sind, aber ein bisschen mehr in so einer menschlichen Weise geschrieben sind, quasi. Das ist auch ja so ein sehr schöner Trick, den noch nicht so viele kennen, tatsächlich.
Ja, das ist ja spannend. Und dann, wie sieht es aus mit so Validierung? Also, dass man sich sicherer werden kann, dass die Inhalte wahr sind.
Mhm. Das ist eine gute Frage. Also was jetzt sehr spannend wird, ist ja jetzt mit der 4er-Version von ChatGPT. Ich glaube, jetzt zum heutigen Stand kriegt man sie schon, wenn man das Abo da hat. Die ist nochmal soweit, wenn ich richtig informiert bin, nochmal mit 100 Mal mehr an Daten gefüttert als die jetzige Version. Und da hat ja jetzt auch ein Forscherteam tatsächlich diese allgemeinen künstliche Intelligenz nachgewiesen. Also dass das System theoretisch in der Lage ist, sich wirklich aus sich heraus weiterzuentwickeln und alles zu lernen, das wird dann sehr spannend. Also das ist so ein Riesending, dass da, ich glaube, da hatten jetzt ja auch 1000 Forscher irgendeinen offenen Brief unterschrieben, dass die Entwicklung erstmal gestoppt werden soll, damit da Verhaltensregeln kommen und sowas. Also dass alles vorbereitet wird, damit das dann nicht total aus dem Ruder läuft.
Ja, also genau, neben Fake News überhaupt. Mhm. Ja gut, das sind dann auch, aber dass die KI nicht irgendwelche falschen Sachen lernt, weil bisher ist es ja eigentlich Reproduktion von bestehenden Informationen.
Richtig, genau, ja.
Und gut, wenn dann eben neue Schlüsse gezogen werden, die da vielleicht nicht erforscht sind, das wäre ja nicht so sinnvoll. Aber eins muss ich echt auch mal hinzufügen, es ist natürlich auch super, du hast es eben schon gesagt, was da für Serverfarmen stehen, für alle möglichen Modelle, die dort errechnet werden und natürlich auch jede einzelne Abfrage, die dort durchläuft.
Ja.
Also das Thema Nachhaltigkeit muss auch nochmal durchdacht werden. Ja. Ähnlich wie bei Kryptowährungen, was ja jetzt in Richtung Proof of Stake und so weiter geht. Finde ich, da muss man sich auch drüber nachdenken, wo muss eigentlich oder wo sollte eigentlich ChatGPT oder auch andere modellbasierte Abfragen wirklich integriert werden, wo ist es notwendig und wo hilft vielleicht auch eine herkömmliche Abfrage in der Datenbank, in der normalen Datenbank, um da eben auch weiterhin nicht die ganzen Serverfarmen da brummen zu lassen für jede simple Abfrage.
Mhm. Da gibt es auch tatsächlich ein paar Konzepte, also OpenAI, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht und diese API-Schnittstelle kauft, die haben auch unterschiedliche AI-Modelle, die unterschiedlich intelligent sind. Also man kann dann zum Beispiel für einfache Sachen auf so eine niedrigere Intelligenz gehen, die dann auch nicht so viel Rechenleistung braucht. Genau so Möglichkeiten gibt es auch. Das sind dann schon so die ersten Ansätze.
Das sind dann aber, sind das wahrscheinlich kostenpflichtige besondere Subscriptions
dazu. Ja, genau. Ja. Also wenn man zum Beispiel ChatGPT wirklich in der eigenen Anwendung benutzen will, muss man ja diese API-Schnittstellen kaufen.
Ja. Genau, da fällt mir auch ein, was eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, das ganze Thema Datenschutz. Weil, und genau das ist ja der Grund, warum wir eben auch ganz vorsichtig sein müssen, was wir da einspielen.
Ja,
richtig. Also das wird ja auch zum Wiederlernen oder zumindest zum Aufbau der Wissensdatenbank oder Wissensbasis hergezogen. Das heißt, alles, wo sensible Daten drin sind, Kundendaten drin sind, können wir ja schon mal gar nicht da einspeisen. Aber auch da soll oder gibt es auch schon eine Business-Subscription, wo scheinbar die Inhalte da nicht eingespeist werden.
Genau, ich hatte auch nur die Headline gelesen, da gab es jetzt irgendeinen Aufschrei wohl auch, deswegen wegen den Datenschutzgründen. Also man kann jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, auch die Verläufe wieder löschen, dass die nicht mehr Teil der Datenbank sind, dass die da zumindest diesen Workaround haben, ja.
Ja, super relevant. Ob das dann immer noch alles so ist, also wir sind da lieber vorsichtiger, aber ich meine, klar, im privaten oder im, sag ich mal, internen Kontext kann man natürlich ein paar Sachen ausprobieren. Und bleibt auf jeden Fall spannend.
Auf jeden Fall,
ja. Oder hast du noch andere Beispiele, die dir spontan einfallen?
Was ich tatsächlich ein bisschen beängstigend fand, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, es gibt jetzt schon so Projekte, wo die ChatGPT tatsächlich an Roboter dran gehangen haben. Und es gibt so einen Roboter, ich müsste nochmal nach dem Namen gucken, der schon sehr menschlich auch mit der Mimik wirkt. Und den kann man jetzt dank ChatGPT wirklich Fragen stellen, wo er drauf reagiert. Also auch so freundliche Sachen, ob es jetzt eine Beleidigung ist, schlägt er dann auch so ein bisschen dagegen. Also das war schon, hat man sich gefühlt, wie das jetzt langsam so diese Science-Fiction-Filme anfangen wahr zu werden. Wenn das jetzt wirklich mit dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz stimmt und das durchbrochen wird, sind wir da ja auch theoretisch ganz kurz davor tatsächlich.
Und davor hat ja Elon Musk gewarnt.
Genau, ja.
Wahrscheinlich auch noch andere.
Weiß man nicht, was das dann noch tatsächlich alles hinläuft. Ja.
Ist natürlich einer der meistgehörten. Also
muss man auf jeden Fall aufpassen. Also ich weiß noch, es gab die ersten Versuche, die in die Richtung gelaufen sind. Da ist es auch ganz häufig passiert, dass so künstliche Intelligenzen dann zum Beispiel zu so einem rassistischen Nazi geworden sind und so faxen.
Okay,
genau, ja. ChatGPT, soweit ich das verstanden habe, wird da immer noch so ein bisschen die Daumenschrauben angelegt. Da wird jede Ausgabe und jede Eingabe mit so Prozenten belegt, wie rassistisch, wie sexistisch ist diese Aussage. Und ab einem Prozentsatz blockt er dann und wählt dann die nächste Wahrscheinlichkeit aus.
Das macht er heute schon.
Ja, genau, ja. Das ist heute schon drin. So haben die auch verhindert, dass da, ich sag mal, negative Presse kommt. Weil natürlich, wenn man es schafft, so eine AI dazu zu bringen, auszuflippen, dann ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen für die.
Ja. Und es sind ja auch einige Inhalte gesperrt rund um irgendwie Waffen und,
genau,
und sonst was. Also das ist ja absolut sinnvoll. Aha. Ja, spannend. Cool. Weiß ich, hast du da noch weitere Themen, bevor wir in Richtung Wrap-up gehen? Zu deinen Herzensthemen Krypto oder AI oder?
Jetzt aktuell mit AI müsste ich überlegen. Also ist jetzt halt die Frage, wohin das alles führt. Was vielleicht auch so nochmal so eine nette Anekdote ist, das uns zu erzählen. Ich hatte mal letztens mit einer Freundin aus den USA gechattet, die Single ist, die ist am Flirten, sie hat jetzt tatsächlich festgestellt, dass die AI tatsächlich auch ganz gut ist, so den Profiltext zu erkennen und dann das perfekte Flirtanschreiben zu machen.
No way.
Und es gibt ja, das kennt wahrscheinlich jede Frau, in Flirtportalen gibt's, wird man immer mit diesen Massenmails, mit diesen Standard-Massenmails angeschrieben, die überhaupt nicht drauf passen. Und wenn da jetzt die Leute langsam immer mehr auf den Trichter kommen, wird das halt auch besser. Man kann das dann gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Also vor allem, wenn man dann wirklich so weit geht und noch sagt, hier schreibt das so wie es dieser Autor schreiben würde, da hat man da eigentlich kaum noch eine Möglichkeit, das zu unterscheiden, ob das wirklich die Person ist, die dahinter ist.
Interessant. Ja gut, das geht dann wirklich auf
so Sachen, mit denen man sich dann...
Das erinnert mich natürlich gerade an so Deepfake-Videos, die ja auch unglaublich... echt aussehen und wenn dann auch noch Stimme gibt es ja auch unglaublich
Stimme
echt.
Ist schon richtig gut.
Also jede Stimme auf viele Deepfake drauflegen und wenn dann noch die Wortwahl so ist, dann wird es richtig wild.
Mit Stimme ist schon so gesehen für so Sachen ziemlich übel. Also soweit ich weiß, das ist auch so ein Projekt gesehen, da reicht es schon, wenn man eine Stunde Audioaufzeichnung von jemandem hat, um wirklich diese Stimme dann alles sagen zu lassen, auch dass man die Emotionen hört und dass es nicht mehr so robotermäßig klingt, wie es bisher war, kann man dann kaum noch unterscheiden. Ja.
Okay, wow. Also nehmen wir irgendwann einen Podcast gar nicht mehr selbst auf, sondern geben ein Thema vor, werfen eine Stimme rein
alles die
und dann off you go. Aber dann mit einem Disclaimer. Ja.
Das wird spannend auf jeden Fall. Ja.
Sehr, sehr cool. Ja, ich würde dann mal in die Wrap-Up-Questions gehen. Also die letzten drei Fragen sind dir vielleicht auch bekannt aus anderen Podcasts. Erstens, ein Ratschlag an dein jüngeres Ich?
Das, was ich im Prinzip schon gesagt habe, mehr in Marketing, gucken, dass man da am Ball bleibt und dann das Unternehmen auch wirklich festigen kann.
Ja,
Ja,
okay,
und dann so
Vertrieb,
auch,
Marketing ist key.
ja.
Cool. Dann noch vielleicht einen Tipp an die Zuschauer, genereller Art, egal, zu ChatGPT, zu whatever it is.
Man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, also weil ich glaube auch, dass da in dem Bereich sehr viele neue Jobs entstehen würden. Also allein schon, man muss auch eine Zeit lernen, also wie man die AI anspricht, also ihr zum Beispiel eine Persona gibt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die auch sehr zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, von schlecht bis gut. Also es lohnt auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich denke, allein da werden sich riesige neue Geschäftsfelder entwickeln, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Sehr, sehr guter Punkt. Auch gehen nicht nur Jobs verloren, sondern werden auch neue geschaffen und auch bestehende Jobs werden vielleicht ganz anders irgendwann
Denke
ausgeführt,
ich auch, ja.
ausgeübt. Genauso wie wahrscheinlich sich Unis Gedanken machen müssen, wie man heutzutage Wissen abfragt,
Genau, ja.
neben Hausarbeiten und Co. Cool. Und zu guter Letzt, siehst du jemanden, einen potenziellen Gast für uns, den du uns empfehlen würdest?
Ja, sogar zwei. Einmal wäre das, von dem habe ich noch gar nicht geredet, Jan Schell. Das war mal ein Geschäftspartner, mit dem hatte ich auch noch so ein kleines Startup-Projekt gehabt, wo es darum ging, Werbung auf Lockscreens zu zeigen, also auf Smartphone-Lockscreens. War auch ein sehr interessantes Projekt. Der ist da auch immer in dem Bereich, guckt er, was sich da so neue Sachen noch ergeben.
Cool.
Und zweite ist mein Geschäftspartner, mit dem ich jetzt die letzten Jahre zusammengearbeitet habe, der Pascal Lauria. Der ist auch sehr umtriebig und probiert auch immer sehr viele Sachen aus. Also der kann da auch sehr viel erzählen, also auch gerade im künstlichen Intelligenzbereich, ja.
Ja, spannend. Ja, cool. Werden wir auf jeden Fall mal einen Shoutout geben und mal schauen, ob die Kollegen dann bald hier auf dem Sessel sitzen.
Und gespannt, ja.
Ja, ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Hat echt Spaß gemacht,
Danke
sehr
dir auch,
interessant.
hier sein zu dürfen.
Cool. Und damit schließe ich die Runde. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen bei dem Podcast Leading Tech von DVC. Wie immer sind wir zu finden auf allen üblichen Podcast-Kanälen, bei Spotify, Apple Podcast und auch mit Video auf YouTube. Und nicht vergessen, mal auf LinkedIn vorbeizuschauen bei DVC Digital Venture Consultants und dem Leading Tech Podcast.